Yes, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir befinden uns momentan in dem letzten Teil der Predigtserie. Und aus dem Grund würde es mich mal interessieren, wer von euch hat denn sich die letzten paar Predigten zu diesem Thema euch angehört? Kurzes Handzeichen, nur dass ich ungefähr weiß. Okay, cool, ziemlich viele von euch. Und ich hoffe, dass ihr sehr stark dadurch gesegnet worden seid. Ich hoffe, dass ihr vielleicht auch schon etwas in eurem Leben verändert habt, wo ihr selber gemerkt habt, dass ihr nicht ganz so integer gewesen seid. Also ich habe das zumindest in meinem Leben gemerkt. Bei mir war es nämlich so, dass ich normalerweise, wenn ich die Post abgebe, dann gehe ich halt zur Poststelle und neben der Poststelle hier in Amberg, da gibt es ja den Bahnhof, ne? Kennen so manche von euch, zumindest die Amberger. Und dann bin ich normalerweise immer zum Bahnhof gegangen, habe mein Auto dort geparkt und bin dann rübergelaufen und habe die Post abgegeben. Und ich habe es nie eingesehen, für diese 2 Minuten dort einen Parkschein zu bezahlen für 80 Cent. Ich habe mir immer gedacht, 80 Cent sind für mich richtig viel Geld und das kann ich mir nicht leisten, weißt du, ich als Ingenieur. Und habe es dementsprechend nicht gemacht. Ich war dann immer ziemlich illegal unterwegs für so eine kurze Zeit. Aber wisst ihr, mittlerweile denke ich mir, nein, ich will integer leben und ich will Gott ehren, auch in den kleinsten Kleinigkeiten meines Lebens. Und deswegen bin ich mittlerweile auch bereit, diese 80 Cent in Kauf zu nehmen. Es tut zwar immer noch ein bisschen weh, wenn ich diese 80 Cent da reinwerfe. Also ich merke so einen stechenden Schmerz in meinem Herzen. Das ist nicht ganz so angenehm, aber ich tue es trotzdem, wisst ihr? Ich will integer leben. So, das ist für mich wichtig geworden. Und ich möchte gerne zum Anfang von dieser Predigt gerne noch den Anfang meiner letzten Predigt mit aufgreifen. Da habe ich euch nämlich meine Sünden bekannt. Ja. Ich habe euch eine Geschichte erzählt, wo ich einen Basketball auf der Straße gefunden habe und in die Versuchung gekommen bin, diesen Basketball mit nach Hause zu nehmen. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen und habe den Basketball auch wieder zurückgegeben. Und der Knaller an dieser ganzen Geschichte, den habe ich euch noch nicht erzählt. Nämlich Gottfried und Irmgard, die hatten so viel Mitgefühl mit mir gehabt und die haben gewusst, dass ich niemals mir selber so einen Ball kaufen würde. Und aus dem Grund haben sie mir ein Geschenk gemacht und ich denke, manche von euch können es schon erahnen, was für ein Geschenk sie mir gemacht haben. Nämlich, die haben mir tatsächlich diesen Basketball geschenkt. Come on! Also ich fand das auch wirklich, wirklich genial, muss ich ehrlich sagen. Und ich fand es auch so genial, weil als er es mir geschenkt hat, da hat es sich nicht so angefühlt, als würde nur er und Irmgard mir diesen Ball schenken, sondern es hat sich mehr so angefühlt, als würde Gott selbst mir diesen Ball entgegenstrecken. Und das ist ja eigentlich so krass, ne? Eigentlich habe ich es doch volle Kanne vermasselt. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gesündigt, ne? Und anstatt dass Gott mich verurteilt und irgendwie schlecht über mich denkt, hatte mir nicht nur vergeben, wobei Vergebung an sich wirklich ein wohltuendes, wunderbares Geschenk ist, sondern er hat mir auch noch genau das geschenkt, was ich selber eigentlich geklaut habe. Also ich fand das wirklich sowas von genial. Und da gibt es ein Wort dafür und das nennt sich Gnade. Es ist die Gnade Gottes gewesen und die Gnade Gottes, ihr Lieben, die ist unverdient. Da ist nichts, was du dafür leisten kannst oder tun kannst. Du kriegst es einfach nur geschenkt. Und eigentlich, vielleicht wird man in der deutschen Gesellschaft so sagen, ne, wenn ich etwas Schlechtes tue, dann soll ich auch dafür bestraft werden. Ne? Ich tue etwas Schlechtes und deswegen muss mir etwas Schlechtes passieren. Zum Beispiel, ich habe den Basketball geklaut, ne? Und wenn jetzt jemand meine Schuhe geklaut hätte oder meine Hose geklaut hätte oder mein Handy geklaut hätte oder so das, dann würde man sagen, ja, das hast du ja auch verdient. Ja? Du hast ja das Böses getan, ja, und deswegen soll ja auch was Böses passieren. So denken wir ja eigentlich. Aber bei Gott ist es ganz anders. Gott sagt nämlich, wer seine Sünden bekennt, der wird von Gott beschenkt. Das war so die Erkenntnis für mich, auch währenddem ich die ganzen Evangelien durchlese. Wenn wir zugeben, ja, wir haben es vermasselt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir wirklich leid, dann vergibt uns Gott und er beschenkt uns noch obendrauf. Und das ist das Evangelium. Das ist diese gute Botschaft, von der wir eigentlich von Sonntag zu Sonntag reden, dass Gott uns beschenken möchte. Und ich denke, wenn wir mal ehrlich sind, so unter uns, und ich meine, gut, der Livestream ist auch mit dabei, aber eigentlich so unter uns, wir haben es alle schon mal vermasselt, ne? Wir haben alle schon mal etwas getan, wo wir genau gewusst haben, das ist falsch, das zu tun, und wir haben es trotzdem getan. Wir haben es ganz bewusst dafür entschieden, diesen Fehler zu machen. Und somit haben wir eigentlich alle gesündigt, wir sind alle irgendwie so im gleichen Boot. Aber wisst ihr, Gott hat uns nicht nur vergeben, sondern er hat uns auch das ewige Leben geschenkt. Das ist eigentlich das größte Geschenk, was er uns jemals hätte machen können. Und wir leben ja momentan in einer Zeit, wo es Krieg in Europa gibt und wo wir Corona gerade noch so überstanden haben. Und es ist eine Zeit, wo Menschen sehr viel Angst haben. Sie haben vor allem Angst vor Corona, sie haben Angst vor dem Krieg. Aber die größte Angst des Menschen ist doch eigentlich die Angst vor dem Tod. Und genau diese Angst möchte Jesus uns nehmen, indem er uns das ewige Leben schenkt. Und dafür haben wir gar nichts getan, wir haben gar nichts dafür geleistet und wir können auch gar nichts dafür leisten. Nicht unsere guten Taten würden ausreichen, um jemals uns das irgendwie nur zu erarbeiten. Es muss uns geschenkt werden. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist annehmen. Wie ein Geschenk. So simpel ist es letztendlich. Das ist schon der Hammer, ne? Kann man mal klatschen, ey, das ist Hammer. Richtig cool. Ja, und ich habe auch gemerkt, mit dieser ganzen Geschichte mit dem Basketball, dass es eigentlich auch etwas ist, was man sich auf jeden Fall nicht verdienen kann. Und ich muss nur ganz kurz, weil ich gerade abgelenkt bin, mein Mikrofon richtig machen, damit es passt. So, ihr könnt mich doch hören, ne? Okay, cool. Sehr cool. Und zwar ist es so, es ist ein Geschenk und es ist kein Lohn. Ne? Zum Beispiel mein Arbeitgeber, der überweist mir jeden Monat einen gewissen Geldbetrag. Und da sage ich auch nicht zu meinem Arbeitgeber, oh, du bist so großzügig und so gnädig zu mir, du schenkst mir das einfach. Ich muss nichts dafür tun, ich muss nichts dafür leisten, du gibst mir das einfach. Das sage ich natürlich nicht, weil ich genau weiß, dass ich dafür etwas geleistet habe. Und mit dem Evangelium ist ja genau andersrum. Wir können nichts dafür tun, wir können nichts dafür leisten, wir müssen es einfach annehmen. Und da sagt Jesus was ganz Wichtiges, und das möchte ich euch auch ganz kurz vorlesen. Da sagt er nämlich, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wer das Reich Gottes, das ewige Leben, nicht annimmt wie ein Kind, der kann nicht hineinkommen. Als der Gottfried mir diesen Ball geschenkt hat, da habe ich auch nicht gefragt, was ich dafür tun muss, was ich dafür leisten muss, was ich dafür bezahlen muss oder irgendwie so etwas. Ich habe es einfach dankbar angenommen. Und dazu lädt Jesus jeden Einzelnen von uns ein, das einfach anzunehmen. Und es war mir einfach wichtig, das gleich am Anfang schon mal zu sagen, weil wir jetzt sehr viel über Integrität gesprochen haben, sehr viel darüber gesprochen haben, immer das Richtige zu tun. Und da möchte ich einfach sagen, es gibt aber auch Gnade für all die Fälle, wo ihr es auch vermasselt habt, genauso wie ich es auch vermasselt habe. Und da möchte ich einfach ermutigen, hey, es hängt nicht von eurer Leistung ab. Ich möchte nicht, dass ihr in so eine Art Leistungsdenken reinkommt, wo ihr denkt, okay, wie gut muss ich denn jetzt sein? Wie integer muss ich denn jetzt leben, damit ich eines Tages irgendwann mal eventuell in den Himmel komme? Da möchte ich euch gleich schon mal sagen, hey, das ist nicht, wie es läuft bei Jesus. Bei Jesus, da musst du dich beschenken lassen. Okay? Come on. Hammer. Und ich würde gerne aber trotzdem heute über Integrität sprechen, einfach weil es so ein wichtiges Thema ist. Und ich würde gerne hauptsächlich über eine Eigenschaft reden, dass wenn ihr diese Eigenschaft habt, dann werdet ihr eigentlich automatisch integer leben. Also ihr müsst eigentlich gar keine Gedanken darüber machen, was jetzt der richtige Weg ist, was der falsche Weg ist, sondern ihr werdet es automatisch ausleben können. Und in der Bibel heißt es sogar, dass wenn du diese Eigenschaft hast, dann wirst du mit Weisheit erfüllt sein. Du wirst automatisch das Wissen haben, was der richtige Weg ist, und du musst eigentlich gar nicht mehr wirklich viel darüber überlegen. Und die Eigenschaft lautet Ehrfurcht vor Gott. Nun, ich weiß jetzt nicht, was das bei euch auslöst. Ich weiß nicht, ob ihr positive Gefühle gerade verspürt oder doch eher negative Gefühle. Aber ich möchte ganz am Anfang schon mal ganz klar stellen, Ehrfurcht vor Gott hat nichts mit Angst zu tun. Okay, also wenn du Ehrfurcht vor Gott hast, dann heißt das nicht, dass du Angst vor Gott haben sollst oder irgendwie so etwas. Und ich möchte das gerne nochmal in einer Bibelstelle untermauern, um euch wirklich davon zu überzeugen, dass es nicht Angst bedeutet, okay? Und die Stelle, die steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, beziehungsweise Vers 18, und da sagt der Apostel Johannes Folgendes. Wo die Liebe regiert, da hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Also da sagt der Apostel Johannes ganz klar, wenn du heute hier bist und du noch Angst vor Gott hast, dann liegt es einfach daran, dass du noch nicht erkannt hast, wie sehr Gott dich liebt. Und wenn du noch Angst vor dem Gericht Gottes aufgrund von deinen Sünden hast, dann hast du noch nicht erkannt, dass Jesus vor 2000 Jahren bereits schon diese Strafe für dich bezahlt hat und dass du freigesprochen bist vor dem Gericht Gottes. Und wenn wir diese zwei Sachen erkennen, wie sehr Gott uns liebt und was Jesus für uns getan hat, dann werden wir automatisch erfüllt sein mit Ehrfurcht vor Gott. Wir werden automatisch Gott ehren wollen, Gott gefallen wollen, ihm eine Freude machen wollen. Und das ist im Prinzip, was es bedeutet, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Das heißt einfach nur, wenn du willst, dass Gott geehrt wird, dann hast du Ehrfurcht vor Gott. Und ich möchte euch gerne in eine Bibelstelle mit hineinnehmen, um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie es ausschaut, wenn man Angst vor Gott hat und wie es ausschaut, wenn man Ehrfurcht vor Gott hat. Und die Bibelstelle, wo ich euch hineinnehmen möchte, die steht im zweiten Buch der Bibel. Und da geht es darum, dass Mose gerade die 10 Gebote von Gott empfangen hat. Und er und das gesamte Volk, das steht so unten an dem Fuß des Berges, von dem Berg Sinai. Und Gott ist gerade in so einer dunklen Wolke oben auf dem Berg herabgekommen und hat sich dort mit seiner ganzen Größe und Macht manifestiert. Und da schauen wir mal ganz kurz hinein, wie das Volk reagiert hat, als es gesehen hat, wie Gott sich dort manifestiert hat. Und er sagt es dann, als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie die Blitze und den rauchenden Berg sahen, da zitterten sie vor Angst. Und sie haben sich von dem Fuß des Berges zurückgeschritten. Sie haben Angst vor Gott gehabt und deswegen sind sie von Gott weggegangen. Sie haben sich von Gott entfernt. Und da sehen wir einfach, wenn Menschen Angst vor Gott haben, dann ist es so ähnlich wie, wenn sie Angst vor so einem Raubtier haben oder irgendwie so etwas. Wenn jetzt ein Löwe in die Gemeinde reinkommen würde, dann würde auch niemand hinrennen und den streicheln wollen oder so etwas, ne? Sondern man hatte Angst, ne? Man rennt eher davon weg. Und so war es bei dem Volk Israel gewesen. Sie haben Angst vor Gott gehabt. Und jetzt sehen wir mal, wie Mose reagiert hat. Denn Mose, der stand ja mit seinem ganzen Volk da unten und er hat genau das Gleiche erlebt, genau das Gleiche gesehen. Und da heißt es, das Volk stand von ferne, Mose aber, er nahte sich dem Dunkeln, in dem Gott war. Mose war fasziniert vor dieser Größe Gottes und er wollte da sein, wo Gott ist. Er wollte Gott begegnen und er wollte Gott nahe sein. Er war so angezogen davon. Er hatte keine Angst vor Gott gehabt, nur weil er stärker ist, sondern er hat bei Gott seine Sicherheit und seine Geborgenheit gesucht. Und deswegen hat er sich gedacht, ich will da sein, wo Gott ist. Und er ist in diese dunkle Wolke hineingetreten. Er ist den Berg hochgeklettert als der Einzige. Und dann später, ein paar Kapitel weiter, da heißt es über Mose, der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, wie Freunde miteinander reden. Und das ist im Prinzip genau das, was Gott möchte. Gott möchte dir von Angesicht zu Angesicht begegnen. Gott möchte auf keinen Fall, dass du Angst vor ihm hast, sondern er möchte, dass du ihn erlebst. Und genau das wollte Mose auch. Er wollte Gott begegnen. Und Gott möchte uns viel mehr begegnen, als was wir ihm begegnen wollen. Gott liebt uns viel mehr, als was wir ihn jemals lieben könnten. Gott will, dass wir da sind, wo er ist. Und er lädt uns dazu ein. Und Mose hat dieses Angebot hat er angenommen. Und er hat gesagt, ja Gott, ich will. Und deswegen hat er Gott so erlebt, wie ich glaube, kein Mensch Gott jemals erlebt hat. Von Angesicht zu Angesicht. Und er durfte mit Gott reden, wie zwei Freunde miteinander reden. Und ich möchte euch gerne an der Stelle zwei Personen vorstellen, zwei Heroes vorstellen. Der Gottfried hat letzte Woche über unsere sogenannten Heroes gesprochen. Und ich möchte gerne den einen Hero vorstellen, der für mich auch so persönlicher, so ein richtiger Held ist. Eigentlich ist sie eine Heldin, ist eine Frau. Und sie ist für mich eine sehr große Inspiration und ein sehr großes Vorbild. Und ihr Name ist Corrie ten Boom. Ich habe schon mal von ihr geredet, ich habe schon mal eine Geschichte von ihr erzählt. Und ich möchte euch diesmal eine andere Geschichte erzählen. Aber Corrie ten Boom, für diejenigen, die sie nicht kennen, sie war eine KZ-Überlebende. Und sie und ihre ganze Familie, die haben während der Nazi-Zeit, haben sie Juden bei sich zu Hause versteckt. Und somit haben sie sich eigentlich in genau die gleiche Gefahr begeben, wie die Juden selbst. Und sie haben es aber trotzdem getan. Aber die Geschichte, wo ich euch hineinnehmen möchte, das ist eigentlich dort, vor dem sie überhaupt Juden bei sich zu Hause versteckt haben, sondern zu dieser Zeit mussten sie nicht Juden verstecken, sondern haben sie erstmal ihre Neffen bei sich zu Hause versteckt. Und es war einfach aus dem Grund, weil die Nazis, die haben nämlich nicht nur Juden gesucht, sondern auch junge Männer im Alter zwischen 16 und 30 Jahren, die sie nutzen konnten, um in so einer Art Zwangsarbeit zu arbeiten, in der Munitionsfertigung. Und da würden sie dann unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten müssen. Und das wollte natürlich keiner und niemand wollte für die Nazis arbeiten. Niemand wollte dieses Königreich des Todes und des Grauens irgendwie erweitern. Und deswegen hatte jeder eigentlich Angst vor den Nazis gehabt. Und die Nazis, die würden dann so eine Art Razzia durchführen, einfach in so einer Nacht- und Nebelaktion, würden sie einfach vorbeikommen und junge Männer in diesem Altersspanne einfach mitnehmen. Und deswegen haben sie sehr viel Angst davor gehabt und sie haben gewusst, okay, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und was sie dann getan haben, sie haben dann in der Küche, hatten sie so einen Kartoffelkeller gehabt, der einigermaßen groß gewesen ist, wo die zwei Jungs, die zwei Neffen von ihr, Platz drin haben konnten. Und da gab es halt so eine Falltür, die man zumachen konnte, und dann haben sie einen Teppich drüber gelegt, einen Tisch drüber gelegt, eine Tischdecke drüber und das war im Prinzip ihr Versteck gewesen. Und dann ist es eines Tages genau so gekommen, wie sie es geahnt haben. Die jungen Neffen, die haben aus dem Fenster rausgeschaut und die haben gesehen, wie der Nazis bereits schon junge Männer aus den Häusern rausgezerrt haben, in diese Transporte reingeworfen haben und sie dann abgefahren sind. Und dann war es so, dass die Neffen ganz schnell in die Küche reingerannt sind, die waren schon kreidebleich gewesen, haben überall gezittert am ganzen Körper, haben die Falltür aufgemacht, sind reingegangen, Falltür zu, Teppich drüber, Tischdecke drüber. Und dann hat die Corrie ten Boom und ihre Schwester, die haben so Teetassen überall draufgelegt, um so zu tun, als würden sie gerade Tee trinken. Und dann kam es auch schon so, dass die Nazis gekommen sind und die haben dann die Tür eingetreten und sind mit ihren Waffen rumgerannt, haben rumgefuchtet, haben richtig Terror gemacht im Haus, haben schon Sachen kaputt gemacht und die haben dann gesagt, wo sind eure Männer? Denn sie haben ganz genau gewusst, wer da in diesem Haus wohnt. Das heißt, sie wussten, da müssten eigentlich diese jungen Männer sein. Und sie haben dann rumgeblökt und rumgeschrien und richtig Terror gemacht und gefragt, wo sind eure jungen Männer? Und deswegen möchte ich euch gerne mal an der Stelle fragen, was hättet ihr jetzt getan in dieser Situation? Hättet ihr die Wahrheit gesagt oder hättet ihr gelogen? Hättet ihr die Wahrheit gesagt und Gott dadurch geehrt oder hättet ihr gelogen und Gott dadurch verleugnet? Dann stellt euch mal vor, das würde in eurer Küche passieren, mit euren Brüdern. Und wenn ihr die Wahrheit sagt, wohl wissend, dass eure Brüder dann in der Zwangsarbeit gebracht werden und ihr sie wahrscheinlich nie wiedersehen würdet. Es ist also eine ziemlich angespannte Situation, in der wir uns gerade da befinden. Aber die Nichte von Corrie ten Boom, das war eine sehr gottesfürchtige Frau. Das Wichtigste in ihrem Leben, hat sie selber öfters gesagt, ist Gott zu ehren. Das steht über allem in ihrem Leben. Und sie würde um keinen Preis lügen. Sie würde um keinen Preis nicht die Wahrheit sagen. Und sie sagte dann, meine Brüder sind unter dem Tisch. Und in dem Moment sind die Nazis dann zu dem Tisch hingegangen, haben ihn richtig wütend umgeworfen. Und dann auf einmal aus dem Nichts heraus fängt die Nichte an, hysterisch zu lachen. Also sie hat so einen richtigen Lachflash bekommen, die konnte sich gar nicht mehr einfangen, hat wahrscheinlich so richtige Krämpfe bekommen vom Lachen. Also einen richtigen Lachflash, das kann man sich vielleicht kaum vorstellen. Aber hysterisch angefangen zu gickern und zu gackern wie Hühner und so. Ne? So ging es bei ihr ab. Und die Nazis, die waren dann selber voll verdattert. Die haben gar nicht verstanden, was jetzt gerade passiert. Ne? Und deswegen waren sie voll abgelenkt von den Brüdern und haben dann sie so ein bisschen angegangen, haben sie auch ein bisschen beleidigt und haben sich auch von ihr beschämt gefühlt, weil sie gedacht haben, dass sie über sie lachen. Dass sie sie sozusagen veräppelt. Und deswegen sind die dann ganz schnell aus dem Raum rausgegangen, sind irgendwelche anderen Räume noch durchgesucht, um die jungen Männer halt zu finden, haben sie nicht gefunden und sind dann abgegangen. Und genau so hat Gott es geschafft, durch das hysterische Lachen von der Nichte ihre Brüder zu retten. Es ist sehr spannend zu sehen, wie Gott manchmal wirkt. Aber am Ende des Abends, da hat die Schwester von Corrie ten Boom gesagt, wisst ihr was? Gott wird sich immer schützend an die Seite derer stellen, die die Wahrheit sagen. Davon war sie vollkommen überzeugt gewesen. Und sie sagte dann, dass sie noch Psalm 141 zitiert hatte, nämlich, Herr, stelle eine Wache an meinem Mund und bewahre die Tür meiner Lippen. Stelle eine Wache an meinem Mund und bewahre die Tür meiner Lippen. Das Wichtigste für sie war, was über allem in ihrem Leben gestanden hat, war die Ehre Gottes. Dafür lebe ich, dafür gebe ich alles und Gott, du wirst dich an meine Seite stellen. Davon waren die vollkommen überzeugt gewesen und haben auch in so einer krassen Situation, wo man so einer krassen Versuchung auch gesetzt ist, haben sie es trotzdem getan. Deswegen habe ich es euch erzählt, weil sie für mich wirklich ein Hero ist, eine Person, wo ich sage, einfach nur wow. Und ich möchte euch gerne eine zweite Person vorstellen. Der Gott wird ja letzte Woche schon über diese Person gesprochen. Und diese Person ist Daniel. Und Daniel, der gehörte ja zu dem Volk Juda, also zu dem Volk Gottes. Und zu dieser Zeit hat er gelebt, wo das Babylonische Reich und das Persische Reich später dann über das Volk regiert haben. Sie haben sie sozusagen unterdrückt. Und der Daniel, der war aber wirklich ein herausragender Mann gewesen. Und aus dem Grund wurde er auserwählt von dem König Darius, um die dritthöchste Position in seinem ganzen Königreich zu haben. Also der König Darius, der hat so 120 Vertreter gehabt im ganzen Land und hat die überall verteilt und dann hat er nochmal 3 Minister gehabt und Daniel sollte eine von diesen 3 Positionen haben. Denn Daniel, da heißt es in der Bibel, der hatte einen herausragenden Geist gehabt. Der war ein Mann, der wirklich von Gott gesegnet war mit Klugheit, mit Weisheit, mit Einsicht und Verstand. Und der König Darius hat es gemerkt. Der hat gemerkt, dass er allen anderen weit voraus gewesen ist. Und aus dem Grund hat er gedacht, ich möchte eigentlich diesen Daniel an die höchste Position stellen über mein gesamtes Königreich. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass die anderen führenden Männern, dass ihnen das überhaupt nicht gefallen hat, weil sie genau gewusst haben, hey, warte mal, dieser Daniel, der ist doch von dem Volk Juda. Der ist doch einer von denen, die wir doch eigentlich unterdrücken. Der ist doch einer von diesen Ausländern, diesen Außenseitern. Und dieser Daniel, der soll jetzt über uns regieren. Das haben die sich überhaupt nicht gefallen lassen wollen. Und aus dem Grund haben sie sich gedacht, wisst ihr was, wir müssen irgendwas rausfinden. Wir müssen etwas über Daniel rausfinden, wo er vielleicht Dreck am Stecken hatte. Und dann, glücklicherweise, konnten sie nichts rausfinden. Und deswegen haben sie sich gedacht, wisst ihr was, wir sind trotzdem noch so voller Neid, so voller Eifersucht, wir müssen diesen Daniel umbringen. Das war sozusagen ihre Gedanken gewesen. Und deswegen haben sie sich einen Plan geschmiedet. Und sie haben dann gedacht, weißt du was, lass uns doch zum König hingehen und dem König sagen, dass er ein Verbot erlassen soll. Dass wer auch immer für die nächsten 30 Tage irgendeinen Gott anbetet oder zu einem Menschen geht, diese Person soll in die Löwengrube geworfen werden. Also das waren so ihre Gedanken gewesen. Und das war sehr interessant gewesen, weil der König Darius, der hat sich da eigentlich geschmeichelt gefühlt. Der hat sich eigentlich gedacht, weißt du was, das hört sich eigentlich ganz gut an. Ne? Es wird kein Gott wird angebetet, jeder muss zu mir kommen. Der hat sich sehr besonders gefühlt dadurch, geehrt gefühlt. Und er hat gesagt, jo, machen wir, unterzeichnen wir. Und das hat er dann dementsprechend auch gemacht. Und dann war es so gewesen, dass Daniel natürlich davon Wind bekommen hat, dass er das mitbekommen hat. Und jetzt mal die Frage an euch, was denkt ihr, hat Daniel jetzt gemacht? Er weiß zu 100%, wenn er weiterhin seinen Gott anbeten wird, wenn er weiterhin bekennen wird, zu welchem Gott er gehört, dann wird er wahrscheinlich in die Löwengrube geworfen werden, als Fraß zu den Löwen. Das war zu 100% sicher, das war todsicher gewesen. Und der Daniel, der musste sich eine Frage stellen. Der musste sich die Frage stellen, will ich lieber Gott ehren oder will ich mein eigenes Leben retten? Und das ist auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir ein gutes Leben haben, dass es uns immer gut geht? Oder ist das Wichtigste in unserem Leben, dass Gott geehrt wird und über allem steht? Und es gibt viele Christen in dieser Welt, die aufgrund von ihrem Glauben verfolgt werden und auch diskriminiert werden, unterdrückt werden. Und bei ihnen ist es auch so, dass sie sich diese Frage stellen müssen. Was ist das Wichtigste für mich? Will ich lieber Jesus nachfolgen oder will ich lieber versuchen, mein eigenes Leben zu retten? Und mit Daniel ist es sehr interessant, denn Daniel, der kannte Jesus nie und er hat noch nie eine Predigt von Jesus gehört, aber ich denke, dass er eine Wahrheit verstanden hat, die Jesus uns auch sagen möchte. Denn Jesus hat gesagt, wer auch immer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Und diese Wahrheit, die hat Daniel verstanden, die hat Daniel gewusst. Er hat gewusst, weißt du was, ich habe vielleicht noch so ein paar Jahre auf dieser Erde, vielleicht werde ich 80, 90, 100 und dann sterbe ich. Dann werde ich mein Leben doch sowieso verlieren. Aber wenn ich Gott ehre und mit Gott unterwegs bin, dann werde ich eines Tages das ewige Leben erben. Und diesen Blickwinkel hatte Daniel gehabt. Und deswegen möchte ich euch kurz zeigen, wie Daniel reagiert hat, als er davon Wind bekommen hat. Und da heißt es, als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus, das obere Stockwerk, das hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Und da heißt es dann, er kniete nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm. Er dankte ihm. Er hat sich nicht bei Gott beschwert, obwohl er jetzt eigentlich in einer gefährlichen Situation gewesen ist. Er hat nicht gesagt, Gott, was machst du? Gott, wo bist du? Sondern er dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag getan hat. Und das finde ich sehr inspirierend, denn ich denke, Daniel, der ist so anders wie ich. Wisst ihr, in der Arbeit, wenn ich da in der Kantine bin und dann mit Arbeitskollegen essen gehe, dann bin ich auch nicht der Typ, der sich dann vor allen hinkniet und dann ganz laut dankt für das Essen, was Gott mir gegeben hat, sondern ich bin eher der Typ, ich flüstere dann ganz leise oder ich bete in meinen Gedanken oder so etwas. Ne? Ich bin auf jeden Fall nicht der Typ, der da ein großes Tamtam macht. Aber Daniel, der lässt die Fenster offen, sodass jeder es mitbekommt. Der macht nicht die Fenster zu, macht die Vorhänge zu, macht die Rohläden noch schnell runter, sodass es keiner mitbekommt und ist da in seinem dunklen Kämmerlein oder irgendwie so etwas. Das ist nicht Daniel. Daniel will, dass jeder mitbekommt, welchen Gott er hier gerade anbetet und welchem Gott er hier gerade die Ehre geben möchte und ihm dankt. Und das hat er nicht nur einmal am Tag gemacht, nicht nur zweimal am Tag, ganz normal. Der hat sich überhaupt nichts getan wegen diesem Verbot. Der hat das Gebot gehört und gesagt, aha, okay, schön für dich. Und hat einfach weitergemacht und machte das dreimal am Tag. Und dann natürlich die führenden Männer, die haben das mitbekommen, das war dann letztendlich auch ihr Plan gewesen. Ne? Und die sind dann, wie so eine Petzeliese, sind die dann zum König gerannt, ganz schnell. Und dann haben sie zu ihm gesagt, ey, König, hast du nicht ausdrücklich befohlen, jeden, ohne Ausnahme, in die Löwengrube zu werfen als Fraß zu den Löwen. Wer in den kommenden 30 Tagen zu irgendeinem Gott irgendeine Bitte richtet oder zu irgendeinem Menschen, so hast du das nicht gesagt. Kannst du dich noch daran erinnern? Das war gar nicht mehr so lange her, es war vielleicht gestern gewesen. Kannst du dich noch daran erinnern? Und dann sagte Darius, ja, das kann mich auch gut daran erinnern. Und nach dem Gesetz der Meder und der Perser darf keiner dieses Gesetz widerrufen. Niemand, nicht einmal der König selbst. Und jetzt haben die führenden Männer gedacht, weißt du was, jetzt haben wir den Daniel. Jetzt haben wir ihn in die Ecke gedrängt, es gibt keinen Ausweg mehr, dieser Typ wird jetzt sterben. Und dann heißt es, okay, die führenden Männer haben noch weiter das Gespräch geführt und haben dann gesagt, okay, gut, dass du uns zustimmst, denn Daniel, kennst du auch Daniel, einer der Verbannten aus Juda, ne? Weißt du was, der macht sich überhaupt nichts aus deinem Verbot. Den geht das am Popo vorbei. Ja, dieser Daniel, kannst du das glauben? Der macht sich überhaupt nichts daraus. Er setzt sich einfach darüber hinweg, obwohl du es doch erlassen hast. Ja, weißt du, was der macht? Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Du hast das Gebot erlassen, der macht es dreimal. Der macht das nicht einmal aus Versehen, upsi, tut mir leid, sondern der macht das dreimal. Der macht das ganz bewusst, der Junge. So war Daniel gewesen. Und dann war der König, der war aber nicht böse gewesen. Der war gar nicht wütend. Weißt du, der liebte Daniel eigentlich. Daniel war sein treuester Diener. Das war die Person, die er eigentlich an die höchsten Stelle in seinem ganzen Königreich setzen wollte. Und deswegen war er ziemlich betrübt und ziemlich traurig, aber er musste es tun. Und deswegen waren dann die letzten Worte von dem König zu Daniel: Dein Gott, den du so treu dienst, möge dich retten. Und dann warf er ihn mit diesen Worten in die Löwengrube rein. Und ist dann nach Hause gegangen, hat den ganzen Tag und den ganzen Abend irgendwie gehofft, dass trotzdem irgendwie dieser Gott da eingreifen würde. Und am nächsten Tag ist er ganz schnell zu der Löwengrube hingerannt, zu Daniel hingerannt und hat nach Daniel gerufen und hat gedacht, vielleicht ist er doch noch am Leben. Und dann heißt es: Mein Gott hat den Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Gott weiß, dass ich integer bin. Und auch dir gegenüber, o König, habe ich kein Unrecht getan. Und als Darius das gehört hatte, sagte er, Darius war glücklich und er war erleichtert. Und sofort befahl er, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingssatz aus dieser gesamten Geschichte, der mich auch, so wie der Gottfried manchmal sagt, elektrisiert hat. Und da sagt er nämlich, man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hat auf seinen Gott vertraut. Und diese Geschichte von Daniel, die ist zwar 2600 Jahre alt, aber Daniel, der das damals erlebt hat, der hat das aufgeschrieben für jeden Einzelnen von uns, sodass wir ermutigt sein können und wissen dürfen, dass unser Gott ein Gott ist, der wirklich vertrauenswürdig ist. Dass er ein Gott ist, der zwar zulässt, dass wir vielleicht in eine Löwengrube landen, dass wir vielleicht schlechte Sachen durchgehen. Vielleicht würden wir auch eines Tages durch ein Todestal wandern müssen. Aber er hat es aufgeschrieben, sodass wir ermutigt sind und wissen dürfen, auch da, auch in der Löwengrube, war mein Gott gewesen. Mein Gott, der war bei mir und der hat dafür gesorgt, dass wenn ich integer lebe, nicht einmal die geringste Verletzung an mir sein wird. Und auch Corrie ten Boom, das war auch gar nicht so lange her, wo sie das durchgelebt hat, auch sie hat ihre Geschichte für uns aufgeschrieben, sodass wir ermutigt sein können und wissen dürfen, wenn wir die Wahrheit sagen, dann wird sich Gott immer schützend an unsere Seite stellen, weil er ein vertrauenswürdiger Gott ist. Und es ist auch meine Ermutigung für uns alle, so abschließend zu dieser Serie, dass wir wirklich zu Männern und zu Frauen Gottes werden, die sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist, Gott zu ehren. Das Wichtigste ist für mich, dass Gott an allererster Stelle steht, selbst über mein eigenes Leben. Ich möchte, dass dieser Gott hoch erhaben ist in meinem Leben. Es müssen nicht die großen Dinge sein, es können auch die kleinsten Kleinigkeiten sein. Bei mir waren es die 80 Cent gewesen, bei dir könnte es vielleicht etwas anderes sein nächste Woche. Aber was auch immer es ist, dann möchte ich einfach darum bitten, dass du dir einfach bewusst machst und dir dann in diesem Moment sagst, wo du versucht wirst, nein, mein Gott ist ein vertrauenswürdiger Gott. Und er wird mir aus jedem Schlamassel, aus jedem Schmutz, aus jeder schlechten Situation, wird er etwas hervorbringen, was ich mir selber niemals erdacht haben konnte. Lasst uns da wirklich ermutigt sein und lasst uns das letzte Lied noch zusammen singen, um wirklich unseren Gott zu erheben.